Oh Jakob, das ist aber auch eine dunkle Ecke hier. Wo hat der uns denn hier reingeführt?
Aber ist das auf der Seite hier Nummer 7 oder auf der anderen?
Ich sehe hier mal, nichts, hier was nach
vier,
Urlaub aussieht. Nichts,
hier
was
ist
nach Urlaub.
4. Da müsste da die 5 kommen. Ja. Ein paar Meter sind es, glaube ich, noch.
Jetzt zur 6.
Mal, ne? Hier runterlaufen.
Ja. Oh. Oh, guck mal hier.
Das ist die 7. Da ist da nur ein kleines Schildchen dran, aber das ist Nummer 7.
Hä? Aber hier, also, wo sollen wir denn hier Urlaub machen? Da ist eine Tür und ein Messingschild. Steht Club drauf. Aber das sieht ja mal gar nicht glamourös aus, wenn du mich
fragst. Also dafür habe ich den ganzen Abend einen Rollkoffer gepackt, ne?
Oh, fuck.
Für ein Klingelschild.
Oh.
Club.
Ja, sollen wir mal klopfen oder?
Was jetzt, irgendwie gehen wir jetzt aus oder was?
Ja.
Komm, klingel mal.
Ihr seid wirklich gekommen!
Klaas!
Ja!
Wie, wir sind wirklich...
Na, komm mal schnell
Klaas,
rein!
Du,
komm
Moment
schnell
mal,
rein.
Klaas.
Ja, was ist?
Das ist ein Missverständnis. Du hast nichts an.
Ja, ich hab... Achso, ja. Ah, oh Mann. Oh, sorry. Ich hab mich schon so dran gewöhnt. Ich wollte mir eigentlich noch ein Bademann...
Sollen wir noch mal rausgehen?
Nein.
Zu früh?
Alles gut. Ich wollte mir ein Bademann überwerfen.
Wir können gerne draußen warten.
Moment, kommt mal rein. Die Nachbarn, die beschweren sich
immer. Wir können gerne draußen warten, dass du dich erstmal anziehst.
Nein, ich erkläre euch das gleich. Kommt mal rein.
Wir sind offensichtlich zu früh.
Komm mal rein.
Ich frag mich auch.
Klaas, ich mach mal erst die Tür zu. So, jetzt noch mal. Hallo. Schön, dass ihr
Hallo.
Da seid. Ich freue mich. Herzlich willkommen in der Schleuse. Also der ganze Club, also das hier ist praktisch die Schleuse, aber der Club heißt auch die Schleuse, weil ihr praktisch hier durchgeführt werdet. Hier ist so der Flaschenhals und ich sage euch, wenn ihr den Flaschenhals einmal durchquert habt, dann geht da hin, da geht der Bauch, der Flasche geht dann auch. Das ist dann, also egal. Ihr werdet sehen, was
Klaas,
hier passiert. Das ist Klaas, ganz toll, dass ihr da seid. So, guck mal,
du
welchen
hast keine
könntest
Klamotten
du dir,
an, Klaas.
Könntest du dir bitte was über deinen Flaschenhals ziehen?
Na also Leute, jetzt hört doch mal auf. Also, hier ist die, ich hatte euch die Mail geschickt gestern und hier sind eure Spins. Hier könnt ihr die ganzen Sachen reintun. Schmitti,
was
kannst
das
hier,
was
du kannst das hier alles aufhängen, sind so hart.
Ich habe gar keine Sachen mitgebracht.
Eine Sekunde.
Ich habe nur den Koffer hier.
Jakob, ja, den kannst du hier hinstellen.
Jakob, halt mal dein Maul. Klaas, warum hast du nichts an? Was machen wir hier? Was ist das für ein Etablissement?
Etablissement ist ein Club, die Schleuse. So heißt das.
Ist das hier ein Puff?
Das ist doch kein Puff. Also ich bitte dich.
Urlaub im Puff oder was?
Das ist doch, also jetzt hör doch mal auf. Also
hat das mit Booten zu tun? Hat die Schleuse was mit Booten zu tun? Geht es darum, einen Niveauunterschied im Wasser auszugleichen?
Nein, es geht um den Niveauunterschied vielleicht auch von eurem persönlichen Leben auszugleichen.
Da hinten ist Christoph Daum nackt.
Ja.
Warum ist Christoph Daum auch nackt?
Es ist eine schöne Atmosphäre. Hier kann man, hier darf man, also hier sollte man keine Klamotten tragen. Es ist hier ein exklusiver Club für eher mal prominentere Leute. Und dadurch, dass ihr jetzt praktisch auch in diese Welt hineinkommt, habe ich gedacht, das wäre 2022 mal ein ganz guter Zeitpunkt.
Da ist Bärbel Schäfer nackt.
Oh. Ja, nun.
An einem Schokobrunnen.
Ja. So, und
kann
jetzt,
ich noch mal raus und einmal durchatmen?
Hallo, Carlo.
Ich habe noch nicht geraucht,
Carlo,
aber ich würde gerne rauchen.
Carlo, geh mal wieder rein. Ich muss dir das erst erklären, was hier los ist. Guck mal, Carlo von Tiedemann von NDR. Das ist Carlo, geh rein schon mal an die Bar. Wir sehen uns gleich vorne, ja? Rauch noch eine. Ich komme gleich rein mit den Jungs.
Gerne.
Der hat auch nichts an.
Ja, natürlich.
Das ist doch die eine von Brisant. Die hat auch nichts an.
Es ist so. Wir als Prominente...
Das ist mir zu brisant.
Hör mir jetzt mal zu. Ihr müsst jetzt einmal zuhören. Ihr seid jetzt genau wie ich prominent. Und da werdet ihr feststellen, dass egal was ihr macht, alles ist eine Uniform, ja? Weil ihr und euer sogenannter Stil und so...
Killing Yoga.
Euer ganzer Stil ist mittlerweile wie eine Uniform. Und den müsst ihr jetzt ablegen, damit wir mal wieder Mensch sein können. Und hier könnt ihr Urlaub machen, ganz entspannt, mitten in der Stadt. Wir haben hier dieses Familienhaus, das sieht von außen aus wie ein ganz normales Mietshaus. Das haben wir aber ausgehöhlt wie ein Termitenhügel. Und überall kann man langlaufen, das ist eine Riesenwelt. Und jetzt kommt mal rein hier. So, und jetzt zieh mal, das ist ein bisschen unhöflich, zieh mal eben wenigstens...
Ich zieh mich nicht aus.
Ja, hol wenigstens... Klasse,
ich zieh mich nicht
dann
aus.
Dann lass den Penis wenigstens aus Höflichkeit raushängen.
Nein, ich lass schön mein Hemd an und ich lass von mir aus, ich zieh die Hose aus und lass die Shorts an.
Zeig ein Ei.
Die
wenigstens
Schuhe
als Zeichen des guten Willens.
Nein, nicht.
Ein Ei.
Was soll das? Ich mache doch nicht Nackturlaub mit.
Also ich würde ein Ei zeigen,
okay.
wenn ich einen Pulli anlassen darf.
This is pure dedication. Dankeschön. Okay, also, dann lass doch, dann guck mal, das ist doch vielleicht der Trick.
Welches Ei muss man denn zeigen?
Ist egal, aber lass doch.
Ist das so wie beim Dirndl? Ganz kurz, ich muss das, ist das so wie beim Dirndl? Wenn das Ei rechts raushängt, dann heißt es, man ist verlobt und wenn es nach links ist, ist man Single. Oder was heißt es denn jetzt?
Guido Kanz.
Ja, klar.
Der übt Handstand mit Kai Pflaume.
Ja, alle sind hier gleich, weißt du?
Die machen da Handstand.
Nee, das sind nicht die Amigos, das sind tatsächlich nur die Doubles, die treten heute Abend auf, das sind die Amogis.
Ach so.
Ja, das sind nur Doubles von den Amigos. Die Amogis.
Schmitti, guck mal, hier ist mein Ei. Jetzt zieh dich auch mal aus.
Jetzt. Guck mal, seht ihr den da mit der venezianischen Maske? Wisst ihr, wer das ist?
Wer ist das?
Das ist Böhmermann.
Oh.
Ja, hättet ihr nicht gedacht.
Ne? Hi, was macht der denn da?
Ja, so, wollen wir jetzt erstmal eine Runde schwimmen gehen?
Nee.
Komm, da braucht man keine Badehose, man kann ganz spontan schwimmen gehen.
Ich lass all meine Sachen
an. So, okay, Thomas, jetzt, guck mal, also der Jakob, der hat sich jetzt ein Ei da rausgepult. Oh. Jetzt bist du mal dran.
Nee, Klaas, du machst aber keinen Spaß. Schmidt zieht jetzt auf einmal einen Mantel wieder an. Ja. Wo hast denn den Mantel her?
Schmidt,
du kannst doch nicht mehr anziehen.
Ich lass die Hosen an, ich lass das T-Shirt an, ich zieh einen Mantel über.
So, jetzt mal kurz mal off the record. Thomas, das ist, wir machen hier nur ein Hörspiel. Ja? Du musst dich nicht wirklich ausziehen.
Nicht.
Das ist, nee, du musst nur in deinem Kopf dich ausziehen.
Nee,
das ist doch nur ein Spaß, den wir hier
machen.
Nein,
mach ich nicht.
Jetzt hör doch mal auf. Es gibt doch diesen Club gar nicht. Wir sitzen im Studio von Studio Bummens.
Das ist doch nur ein Intro, Schmidt.
Es ist mir egal.
Ich stell mir das vor und das ist das Problem und ich werde nicht
kannst du nicht mal wenigstens in Gedanken mal deine Hose mal kurz ausziehen?
Also eben lief da Guido Kanz vorbei, ne?
Der lief da nicht vorbei. Wir haben uns das nur ausgedacht alles. Was ist los mit dir?
Du hast da irgendwann mit den Füßen.
Er ist ein Verrückter.
Tut mir leid, ich lasse meine Klamotten an. Ist mir scheißegal, ob das hier nur Audio ist oder was auch immer. Ich lasse die Klamotten an und die Schuhe.
An. Ich finde das unhöflich
die Gedanken
von dir.
Sind
und hört
frei.
Bitte auf, darüber zu reden, wer hier alles vorbeiläuft.
Ich finde das unhöflich von dir. Oh, guck mal, Peter Klöppel. Wusstest du, dass der einen Prinz Albert hat?
Nee, wusste ich.
Guck mal.
Ist das sein Hund?
Nein, der Prinz Albert ist hier. Guck mal. Ah, auch nicht schlecht. Nee. Guck mal, Marco Schreil, der hat eine Penisspaltung.
Oh Gott, klar.
Ja, ich habe jetzt zwei. Was ist los?
Sorry, ich kann das nicht. Ich kann hier mir das. Ich stelle mir das zu sehr vor. Ich bin zu fantasiebegabt für die Kacke.
Oh Mann.
Wir können irgendwie mit dem Helikopter rumfliegen ins Phantasialand oder sowas, aber irgendwie hört es da auf. Ihm sein Ei guckt raus seit einer halben Minute. Es geht mir jetzt seit 5 Minuten nicht mehr aus dem Kopf.
Ja.
Du kennst mein Ei doch gar nicht, Schmidt.
Die machen Yoga da.
Guck mal, Jan Hofer hat einen Strap-on.
Oh, komm, hör auf, ey. Mach mal, komm. Wir fangen jetzt hier an.
Summer Breeze.
Ja, also herzlich willkommen zu Baywatch Berlin.
Oh, mich
heute,
immer noch.
Heute unter dem Motto, jeder wie er meint. Denn die Gedanken sind frei, außer bei Thomas Schmidt.
Ja.
Da haben die Gedanken offenbar Leitplanken. Aber das ändert sich jetzt, denn jetzt geht die ganz normale Folge Baywatch Berlin Summer Breeze los. Schön, dass ihr alle da seid.
Hallo.
Na,
hallihallo.
Ja, ich dachte, ich mache mal ein bisschen was Pikantes, mal ein bisschen was Würziges zum Anfang.
Ja, das darf man, meine Reaktion darf man nicht mit Bodyshaming verwechseln. So ist es nicht gemeint. Aber mein Kopfkino hat auf all die Bilder, die da erzeugt wurden, noch so ein bisschen was draufgesetzt.
Ja, naja, du hast... Ne,
habe ich gedacht, brauche ich nicht. Hat mit Urlaub nichts zu tun.
Haben wir da eine Kiste geöffnet.
Das ist wie so eine Fernsehpreis-Aftershow, aber halt in nackt. Und ich verstehe, Schmidt, dass sich das sehr mitnimmt.
Um Gottes Willen. Ja, es gibt so eine Kiste irgendwo tief in Schmidt drin. Und da haben wir offenbar gerade den Deckel abgerissen.
Ich frage mich, also, dass man sein T-Shirt nicht mal lüften will, wenn man sich's nur vorstellt. Das ist schon, da muss ich mal zum Arzt, ne?
Naja, ich finde das total in Ordnung. So, ihr zwei beiden. Also, einer von uns beiden ist ja gar nicht da. Das geheimnisvolle Geräusch könnt ihr jetzt machen und dann können wir mal raten, wer weg ist. Mach mal ein geheimnisvolles Geräusch.
Ei, hola, hola, geht da.
Mach du ein geheimnisvolles Geräusch mal?
Hallo.
Also, man kann schon sehen, einer hat ein Urlaubsgeräusch gemacht und der ist auch wirklich nicht da, ne? Jakob, wo bist du eigentlich?
Das bin ich. Ich bin auf Mallorca.
Ach, das
ich
ist aber schön.
Ich bin drauf auf Mallorca.
Ja.
Und ich mache hier, ich bin ja eigentlich auch halb beruflich.
Sitzt
hier
im Knast, Jakob?
Nein, ich bin nicht bei den Kegelbrüdern. Ich bin hier halb beruflich. Man kann mich hier auf der Insel endlich mal live erleben, denn ich werde heute Abend zum Beispiel bin ich bei Krümel im Pagera. Da werde ich mein Programm spielen. Dann bin ich später noch im Stürmer, das ist so ein leicht rechtsradikal klingender Partyclub auch in Palma. Und dann werde ich wahrscheinlich noch im Bierkönig noch mit Lorenz Büffel auftreten.
Ach toll.
Also Lorenz
Weil
Büffel?
Ich dachte mir, dass bisher ist es ganz schwer, uns dreimal live zu erleben. Und ich mache jetzt praktisch so den ersten Schritt in die Öffentlichkeit.
Ja.
Ja, das finde ich auch toll. Ich finde auch, dass du dir so ein Programm ausgedacht hast, das finde ich besser, als wenn man jetzt so Podcast auf der Bühne macht. Du hast dir richtig was überlegt und du entweihst diese Bretter nicht, die Welt exakt bedeuten. Weil da habe ich immer so ein bisschen Angst, wenn man also Podcast live irgendwo hört oder Podcast Stars sieht man jetzt irgendwo live, muss man sich zu Hause eine Jacke anziehen, sich bei Eventim irgendwie ein Ticket kaufen und dann da extra anreisen. Naja, und was passiert dann? Podcast.
Die nehmen da 30 Euro für, ne?
Ja, eben. Und das finde ich manchmal, denke ich mir so ein bisschen aus meinem Berufsethos heraus, Podcast, das Gesabbel auch von uns und so, das kann man sich ja anhören, wenn man gerade nun wirklich nichts Besseres vorhat. Aber statt etwas anderem, ne, sollte man nicht jetzt zum Podcast gehen.
Ich denke mir da wirklich immer, die rufen irgendwo an, mit einem, also woher man das Selbstbewusstsein nimmt und sagt so, Leute, baut eine Bühne auf, haut die Tickets raus, wir haben was zu bieten und dann geht's irgendwie, dann gehen die auf die Bühne und dann geht's eine Stunde darüber, wie die Anreise
so war. So wär's bei uns und deswegen machen wir das nämlich nicht.
Da bleiben wir dabei.
Aber bei mir ist es deswegen ein Mixshow. Also ich
mach, das finde ich ja gut, dass du also dir darüber hinaus was ausgedacht hast. Ja.
Bei mir besteht es aus Zauberei, ist ein ganz großes Segment. Dann habe ich ein Segment, wo ich Tipps gebe, wie man Hamster erzieht. Da habe ich dann so, weißt du, wie man, da gibt's so ein paar Tricks, auch wenn die nicht richtig Pfötchen geben. Dann habe ich ein ganz Segment, da erzähle ich echte Mordfälle zur Belustigung des Publikums, also dass Leute halt tot sind. Und da erzähle ich so ein bisschen drum, warum die tot sind und erzähle es aber extra spannend, obwohl es eigentlich klar ist und in der Zeitung steht. Und damit die Leute so ein bisschen Spaß haben an der Tragödie, erzähle ich es aber extra spannend. Das ist auch ein Teil. Und der Rest ist dann eigentlich eine 10-minütige Tanzeinlage und zum Schluss singe ich noch atonale Musik nach Arnold Schönberg.
Mm. Ah ja, das ist toll. Das haben wir wirklich
mal
gemacht.
Aber das mache ich vor allen Dingen im Pagera bei Krümel auf der Theke.
Du sagst das jetzt so, ne? Aber wir haben die atonale Musik von Schönberg tatsächlich im Megapark abgespielt.
Stimmt.
Das ist kein Quatsch.
Ja, stimmt.
Das haben wir wirklich mal gemacht. Das war eine Stimmung.
Komplett verdrängt.
Das war eine richtige Kunstperformance, war das. Diese Gesichtsausdrücke, die man da, also da spielt den ganzen Tag, spielt dann da, weiß ich nicht, wie die alle heißen, da das rote Pferd oder so. Und dann kommt diese atonale Musik, die also für Hörgewohnheiten des normalen Ballermann-Fans jetzt schon ungewöhnlich klingt. Und in dieser Kulisse auch. Also es war so eine richtige Inszenierung, ehrlich gesagt. Und die Leute selber wurden zum Teil der Kunst. Wie die da gestanden haben mit ihrem Bierdosenhelm und dachten, was ist denn nun passiert? Durch welche Ritze ist denn die Kultur hier reingeschossen? Wir hatten doch alles abgedichtet mit Alkohol. Wie konnte das passieren?
Ich wurde gerade ganz traurig, Klaus.
Warum?
Weil du hast irgendwas, also wir kamen auf irgendwas super, super Dummes, so atonale Musik im Megapark. Und dann fällt dir ein, das haben wir schon mal gemacht. Und ich glaube, wir könnten wirklich so eine Wand füllen mit den dümmsten Ideen der Welt, mit einem Dartpfeil draufwerfen, haben wir schon mal gemacht.
Wahrscheinlich. Wir haben zum Beispiel auch mal, ich sehe was du nicht siehst, XXL gespielt auf dem Kreuzberg.
Das war auch ein Glanz.
Das hat riesen lang gedauert.
Ja.
Weil dann hat Joko gesagt, ich sehe was du nicht siehst und das ist weiß. Und da hatte es aber geschneit vorher. Und da habe ich gesagt, das Dach da vorne links, nein. Das Dach daneben, neben dem von vorne links, nein. Das andere Dach, das dritte von den drei Dächern, von den anderen, wo es schon nicht war, ist es das? Nein. Das ging 2 Stunden.
Ja,
ganz anderes Dach.
Ich sag mal, da mussten wir den Anzug nicht aus dem Schrank holen, ne? Für die Preisverleihung dafür, ne?
Ja.
Wir sind heute so angezündet, ne? Also Jakob hat ja auch, also wir haben, ich glaube, heute ist die Folge, in der wir uns Feinde machen.
Wieso?
Ich habe so ein Gefühl.
Hä?
So, wir haben jetzt schon so ein bisschen gerantet gegen so Live-Podcasts. Das
Na, haben wir gar nicht.
Nee, nein, nein, natürlich. Wir können doch jeden nur zu dem Mut beglückwünschen, dass man sich das traut und dass man das macht.
Jakob, ich baue doch nur
Ich habe es weder so gemeint noch sonst irgendwas. Ich habe einfach nur uns daran ermahnt, dass bei anderen Podcasts ist das ja auch gar nicht so. Sondern bei uns wäre das so. Wenn wir auf die Bühne gehen, dann muss man wirklich sagen, da soll man am Bühnenrand nach der Show geben wir in bar das Geld wieder zurück für die Tickets.
Absolut.
Weil man denkt, das kann ich nicht mit nach Hause nehmen, die schmutzigen 50er hier. Das geht nicht. Und es ging wirklich nur um uns. Ich kann nur von uns auf uns schließen.
Absolut. Ich baue ja auch nur ein bisschen vor, weil ich wollte eigentlich mit euch über Ich setz auf dich mit Guido Kanz sprechen.
Das ist ziemlich gut.
Du Arschloch.
Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie ihr eure Haltung der Friedlichkeit, ne? Irgendwie alles sind Kollegen und so, jetzt aufrecht behalten. Also, shoot.
Erstmal musst du erzählen, was es
wieso?
Ist.
Also,
nein, Moment, erstmal musst du erzählen, was es
ich
ist.
Ich erkläre es kurz. Das hat ja mit dem Moderator jetzt wirklich überhaupt gar nichts zu tun.
Neutral erklären.
Es geht darum, dass RTL gesagt hat, jetzt, 2022, 90 Jahre nach der ersten Ausgabe, Wetten, dass.
Das finde ich schon zu wertend.
Was könnte man, wieso? Ja, es ist aber nun sehr lange her, dass Frank Elstner damals mitten im Ersten Weltkrieg Wetten, dass erfunden hat. Und dann denkt man sich, also viele, viele Jahre später, ist das ein bisschen so, also man könnte es kopieren. Ja, man könnte es vielleicht kopieren und eine eigene Wetten, dass Variante machen bei RTL. Und das haben die sich jetzt, also 2022 haben die gesagt, ja, das könnten wir vielleicht mal kopieren. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass es ist wie mit so alten klassischen Songs, wo irgendwann einfach die Rechtefreiheit da ist. Das gibt's doch so, ne? Dass dann irgendwie nach 75 Jahren oder so darf jeder machen, was er will. Vielleicht ist das bei Wetten, dass jetzt mittlerweile auch so. Also es gab eine Version von Wetten, dass auf RTL, die hieß Ich setz auf dich. Und ja, hat also alle vermeintlichen Zutaten.
Die Backerwette, Buntstifte, ja. Blonder Moderator. Das wird auch alles im Pre-Opener, also in diesem kurzen Film, bevor der Vorspann losgeht, wird es auch alles erklärt, dass sie so eine Checkliste haben. Und alles, was Wetten, dass ausmacht, haben sie jetzt auch.
Ich finde das in Ordnung, das können die so machen. Wetten, dass sollte einfach ein Genre werden, so wie Quiz.
Ich habe seit dem Samstag grübel ich darüber, wie es dazu kommen konnte. Und ich glaube, also meine Theorie ist, RTL hat irgendwie gesagt so, okay, die Retrowelle funktioniert ein bisschen, ja, mit der Preis ist heiß, haben wir gute Erfahrungen gemacht und so. Jetzt holen wir Barbara Salisch nochmal aus dem Schrank. Was ist denn noch erfolgreich? Aha, Wetten, dass. Und dann kam aber der Punkt, wo sie gesagt haben, ja shit, also wir können das kennt ja jeder. Das ist ja das Problem. Das kennt ja jeder. Wir können das nicht 1:1, wir haben nicht die Rechte daran, dass wir es jetzt so 1:1 nachspielen, wie bei der Preis ist heiß. Wir müssen das also ändern. Wie gehen wir denn damit um, dass wir eigentlich dieselbe Soße verkaufen, nur ein bisschen anders. Mhm. Und ich glaube, dann hat irgendwann jemand so auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich hab's. Wir verstecken das gar nicht. Wir sagen einfach, wir haben einen Backer, wir haben Buntstifte, wir haben dies und das und wir sind mal so super dreist, dass wir einfach so sagen, wir machen 1:1 dasselbe, nur in einem anderen Studio. Also in unserem Studio.
Ja, das ist die Flucht nach vorne, nennt man das, glaube ich. Ne?
Aber das heißt, Schmidti, du gehst davon aus, dass sie das aus Versehen entwickelt haben, dann das Problem ausgemacht haben, dass es eigentlich die gleiche Sendung ist und dann sich eine Lösung haben einfallen lassen. Für mich, ich muss sagen, ihr seht das alles wieder viel zu, verächtlich. Für mich ist das eine komplett eigenständige Sendung. Ich sehe die Parallelen gar nicht. Ich finde, das ist klasse gemacht von Guido Kanz, der macht da richtig gute Laune. Dann bei Wetten, das ist es ja zum Beispiel so, da kommen ja internationale Stars und die werden dann Wettpartner. Aber das ist ja hier komplett anders gewesen. Löst. Hier gibt es ja eine feste Jury aus 3 Pappnasen, liebe Grüße, und die setzen ja Geld, ne? Die setzen ja Geld. Das ist für mich ein so großer Kniff an der Show, dass ich da gar keine Verwandtschaft sehe. Deswegen ist für mich die ganze Aufregung völlig weit hergeholt.
Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Jetzt mal Spaß beiseite. Also wie seht ihr denn diese Retrowelle, die da gerade über das deutsche Fernsehen spricht?
Ich finde, es ist ein richtiger Offenbarungseid. Das kann man nicht anders sagen. Es ist ein kreativer Offenbarungseid, weil nur noch so, es wird so wirklich so, das ist so, als wenn man so das letzte bisschen aus dem Joghurtbecher kratzt und man denkt, komm, mach einen neuen auf, er ist leer.
Es ist so wie so eine Krabbelkiste, wo noch Tamagotchis rumliegen. Und die holt man dann alle nochmal raus, sagt, die haben uns ja früher viel Spaß gemacht. Und dann kann es sogar passieren, wenn man Glück hat, dass man dann nochmal eine Stunde Spaß mit hat. Das Problem ist aber ja auch irgendwie, nach der Stunde ist das ganz oll und du hast auf einmal dein eigenes Medium zu so einer richtigen Trash-Rampe gemacht, die keine Ambitionen mehr hat, die nur noch die Sachen von vor 20 Jahren auspackt und das tut mir leid an der Sache.
Ja, ich glaube, das Ding ist einfach, dass man mal wieder halt, oder was ja oft so beim Fernsehen, ne, dass da also offenbar Leute am Drücker sind, die gar nicht überlegen, was ist denn gut oder was gefällt ihnen vielleicht auch selber so ein bisschen. natürlich immer in Kombination mit dem Blick des Zuschauers und der Zuschauerin und so. Das ist ja teilweise dann auch der Job, ne, dass man sagt, was könnte den Leuten gefallen. Aber man darf ja auch nicht ganz vergessen, was finde ich vielleicht selber auch ganz gut und so, damit man die Sachen auch vernünftig beurteilen kann. Und hier hat man das Gefühl, das ist so Schema F. Man wird halt, man guckt halt mehr oder weniger so mit dem Datenblatt, was lief damals gut vor, ich weiß nicht, 20 Jahren und so. Was müsste man einfach nochmal machen? Und dann ist es so ein alles an die Wand schmeißen und gucken, was hängen bleibt. Und irgendwann artet es aber aus zu so einem When the Shit Hits the Fan. Und es ist halt völlig wahllos, was dann irgendwie noch gemacht wird. Und das hat dann gar nichts mehr mit dem Gespür zu tun, was man vielleicht haben sollte als Fernsehmacher oder als jemand, der Unterhaltung herstellt. Weil dafür sind ja die Leute dort angestellt, dass die also ein besseres Gespür haben als der normale Zuschauer und auch besser arbeiten können als irgend so ein Aktenschrank, der einfach nur nachschaut, was war denn irgendwann mal interessant. Das kann ja jeder. Und ich würde mir wünschen, dass man also diese Innovationskraft sich selber als Fernsehentscheider vielleicht auch zutraut und dann lieber was Neues macht. Wobei nichts dagegen zu sagen ist, das ein oder andere vielleicht auch nochmal zu machen. Aber es ist ja wirklich gerade ein Ding nach dem anderen wird gerade probiert. Ich glaube, es kommt RTL Samstagnacht kommt bald auch zurück.
Kommt auch nochmal eine einmalige Ausgabe, aber auch das kommt wieder zurück. Ich kann den Reflex verstehen, so, weil durch diese Beispiele, der Preis ist heiß, wo man auf einmal gemerkt hat, oh, krass, das hat auf einmal 18%. Also
ja, einmal, wie du sagst, wie das Tamagotchi. Ich würde auch immer sagen, ich mach's einmal. Und so, ne, das haben wir bei Wetten, das mehr oder weniger auch gemacht. Ja. Ne, man macht es noch einmal und dann läuft es aber super und dann hat man den Grund zu sagen, na, vielleicht noch ein zweites Mal.
Ja.
Und dann läuft das vielleicht auch gar nicht so schlecht, so, ah, vielleicht noch ein drittes Mal und so. Doof ist natürlich, wenn man sagt, jetzt kommt hier 7 Tage, 7 Köpfe und das läuft jetzt hier 5 Jahre. Das ist...
Ach, das kann man auch noch, ja.
Ich glaube, ihr macht einen Denkfehler und den mache ich, glaube ich, auch noch. Und das ist sowieso eine Beobachtung, die mir seit längerem sogar richtig im Herzen schmerzt. Erinnert ihr euch noch, wie man Lachs wahrgenommen hat in den 90er Jahren?
Ja, es war was also für feine Leute.
Also Lachs war eine ganz feine Speise und wenn es irgendwo Lachs gab, dann hat man sich den so richtig draufgeschaufelt und das war was irrsinnig Besonderes. Und ich weiß sogar noch, als mein Vater ist mal mit ein bisschen Lachs nach Hause gekommen und da war eine richtig festliche Stimmung. Alles hat geglänzt wie am Weihnachtstag. Mhm. Und heute ist es eben so, Lachs gibt's in jedem Discounter. Überall gibt's Lachs, 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 Lachs. Und ich glaube, wenn man das jetzt mal so als Bild nimmt für das Fernsehen heute, dann ist das Fernsehen eben gar nicht mehr dieser heilige Ort, wo man versuchen muss, was ganz Besonderes aufzuführen, sondern das Fernsehen hat sich selber wie der Lachs runtergeramscht zu einem verfügbaren Artikel und immer mehr scheint das Motto zu sein, Hauptsache es flimmert halt irgendein Dreck und wenn die Leute den halt einmal gucken, dann kriegen die noch mehr Dreck und diesen Innovationswillen und diese Traurigkeit, die aus euch spricht und eigentlich aus mir ja auch, so dass das Fernsehen gar nicht mehr als große Bühne für große Ideen genutzt wird, das ist, glaube ich, inzwischen schon ein Punkt, über den man hinaus ist, sondern man versucht einfach nur irgendeinen Dreck da zum Flimmern zu bringen und guckt dann, ob den jemand geschaut hat. Und in diesem ganzen Rennen hat RTL, glaube ich, das Pech, dass die eben selbst in der Zeit, aus der man gerade die großen Retro-Formate holt, dass die ja da gar nicht so viel mehr haben. Also ich erinnere mich maximal an die 100.000-Mark-Show, die man jetzt nochmal machen könnte. Und ansonsten hatten die in der Zeit halt überwiegend Mist und ab ein paar Jahre später dann die ganzen Formate, die ja tatsächlich bis heute noch laufen. Also sie können ja schwer Retro-Deutschland sucht den Superstar machen, weil es läuft ja einfach seit gefühlt 20 Jahren.
Ich habe halt Angst, dass das Fernsehen so in der Konkurrenz, und das ist ja auch eine Reaktion darauf, auf Streamer, auf YouTube, auf Twitch, auf all das, irgendwie wirklich so, dass das so verkommt zu, das ist nur noch so für Nostalgie so ein bisschen gut und dann kann man halt mal kurz reingucken, aber dann guckt man den Hot Shit auf Netflix oder auf Prime oder sowas.
Aber so ist es doch jetzt schon.
Nee, ich glaube nicht. Also nicht nur. Das merken die ja auch gerade bei allen großen Streamern. Da wird ja auch wieder mehr oder weniger eine Linearität so künstlich hineingebracht, die also gar nicht notwendig wäre technisch. Sondern da wird jetzt auch drüber nachgedacht, gibt's da irgendwie einen Sender, wo zu gewissen Uhrzeiten Sachen hintereinander laufen und so. Ne? Ja, das ist ja komisch eigentlich, ne? Weil du letztendlich eigentlich die voranschreitenden technischen Möglichkeiten ja eigentlich ausbremst, um so ein bisschen der behäbigen kulturellen Weiterentwicklung des normalen Fernsehzuschauers entgegenzukommen, weil die Gleichzeitigkeit und die nicht ständige Verfügbarkeit und das dadurch etwas, wie sagt man, willst du Geld selten macht dich selten. Das ist eben dann das Gegenargument für ständige Verfügbarkeit, die du auch dort hast. Und das ist die große Chance des Fernsehens, nicht nur im Informationsbereich, das ist natürlich was ganz anderes nochmal, oder Transparenz oder Nachvollziehbarkeit von gewissen Abläufen und so weiter. Also eine verlässliche Quelle für irgendetwas, ja. Das ist Fernsehen, auch viel öffentlich-rechtliches Fernsehen, auch wichtig und wahrscheinlich auch uneinholbar von allem, was da drumherum so passiert. Aber ich sehe auch die Gefahr, das ist eigentlich dieselbe Gefahr wie immer, dass also Leute immer denken, keiner denkt mehr darüber nach, was ist gut, sondern was wollen die Doofköppe sehen. Und damit wird allein schon das Publikum zu so Idioten erklärt, die es gar nicht sind. Und das hat mich immer schon genervt, dass man immer den Zuschauern und den Zuschauerinnen wenig zutraut und immer sagt, ja, die wollen da immer dasselbe, und wenn man da allzu innovativ ist oder irgendwie nur um eine Ecke denkt, dann schalten die ab und es ist denen dann zu hoch und zu kompliziert und die wollen dabei bügeln und aufräumen und das ist so ein Nebenbei-Produkt und so. Und da fängt's doch an, indem man das Gefühl hat, das sind irgendwelche Kloppis, denen man da was vorsetzen muss, wo die so No-Brainer, wo die bloß nicht nachdenken müssen und so. Und ich sage ja nicht, dass man hochintellektualisierte Shows machen muss, wo man so die ganze Zeit hochaufmerksam davor sitzen muss. Aber man muss auch nicht denken, dass man hier fürs schwächste Glied der Kette eine Show produziert, während alle anderen daneben sitzen und es als das erkennen, was es ist, nämlich doof.
Absolut. Ich glaube, zudem verliert man halt auch eine ganze Generation einfach, also die mit dem Fernsehen komplett abschließen. Und man fragt ja auch, warum. Also wahrscheinlich wird mir jemand von RTL sagen, ja, guck mal, der Preis ist heiß, wird aber auch von so und so viel Jungen geguckt und sowas. Das mag mal sein, also ein Kuriosenkabinett. Aber man kann nicht mit einer Sendung, die 25 Jahre her ist und heute auch wirklich mehr oder weniger nur noch funktioniert, weil es halt irgendwie eine Nostalgiewelle ist und irgendwie warme Gefühle einer gewissen Generation wieder erweckt. Und was erwartet man denn? Also irgendwann wird man dann halt aufwachen in ein, zwei Jahren und merken, es ist wirklich keiner mehr unter 30, der sich für dieses Medium interessiert.
Ich fand es mal ganz interessant. Es gab mal vor, weiß nicht, ist auch schon 10 Jahre her oder so, da gab es mal was ich irgendwie lustig fand in dieser Hinsicht. Das hieß, glaube ich, Game-Show-Marathon oder sowas. Mhm. Da sind so alle Game-Shows, die es damals gab, von Ruckzuck bis der Preis heiß und ich weiß nicht, was irgendwie so, was ist da so, Familienduell und so. Und die haben so alles, was es da gibt, das auf irgendeinem Sender, ich weiß nicht mehr, welcher es war, was vielleicht sogar RTL 2 oder so. Auf jeden Fall haben die so jede Woche eine andere Show gemacht, immer so im ähnlichen Set, und dann waren es auch verschiedene Moderatoren. Ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Pocher und Oli P. oder irgendwie so. Mhm. Aber es war irgendwie gut, weil da nochmal tatsächlich in so einer schönen Erinnerung nochmal diese ganzen Spiele alle nochmal aufgekommen sind, aber vollkommen klar als Spezialevent, und dann konnte man sich das nochmal angucken. Für so Fernsehliebhaber war das was. Ja. Und die haben das mit viel Spaß gemacht und Kandidaten hatten Bock und so, und jeder wusste, wie man sich benehmen muss, ne, weil man da ja so eine Art altes Theaterstück auch so ein bisschen aufführt, während man aber dieses Spiel spielt, was manchmal auch ganz gute Regeln hatte und irgendwie lustig ist anzuschauen. Aber da wusste man jetzt eben, also das hatte fast was Sympathisches, oder diese Aufbereitung hätte auch jetzt was Sympathisches, weil man halt so weiß, ach ja, guck mal, da erinnert man sich nochmal. Aber das kann ja nicht die Identität von Fernsehen sein, sondern das kann ein Teil davon sein, dass man mal so ein bisschen zurückschaut, was war denn eigentlich so. Wenn man das Gefühl hat, aktuelles lineares Fernsehen ist nur noch Best-of der letzten 30 Jahre, naja, dann ist es auch die letzte Runde, die da gedreht wird.
Der Preis ist heiß, lief früher auf Super-RTL, wenn ich, oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Das konnte man sich da nochmal angucken, wenn man so ein bisschen Lust auf Retro hatte. Und jetzt wird da um 7:45 ist das der Hoffnungsträger 2022.
Bei Super RTL, da gucke ich nur die Wiederaufbereitung von Ups, die Superpannenshow. Die gibt es nämlich dort in einer Zweitverwertung, moderiert von Danny Klose. Mhm. Danny Klose hat dann zum Beispiel eine Klobürste in der Hand und sagt, wenn Sie wissen, was das hier für ein Gegenstand ist, rufen Sie an, dann können Sie ein Handy gewinnen.
Das ist noch Fernsehen. Das ist Fernsehen.
Dafür wurde es erfunden.
Da habe ich oft angerufen und habe gesagt, Klobürste, ich weiß das, Klobürste habe ich schon mal gesehen. Hab nie was gewonnen, nie.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann...
Putzen kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart süß, viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein, und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, Auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz. Und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 Euro im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllung statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben.
Will man nicht haben.
Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen könnt. Allianz.de/mein-zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-zahnschutz war das, ne?
Mhm. Ja, ist ja reingepackt.
Ist ja reingepackt. Ja.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende! Ich brauche dringend eure Meinung zu einem Thema der Woche, wie ich finde. Und da stelle ich eine Art und Weise des Umgangs fest, den ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich bin gespannt, wie ihr es seht. Christian Lindner heiratet, ich glaube, diese Woche auf Sylt. Und so der Gag, auf den sich alle geeinigt haben, ist also von Twitter über irgendwie, also eigentlich jeder Witz-Promi macht auch den Gag und fährt da gerne mit gedanklich, ist, dass man praktisch dazu aufruft, dass Leute mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt reisen sollen, wo diese Hochzeit stattfindet und dass man dazu auch noch sich einen Spaß macht, die Orte, an denen die Hochzeit stattfindet, öffentlich zu besprechen und dann immer so augenzwinkernd dazu aufruft, dass man da hinfährt und das stört. Und dazu will ich gern eure Meinung wissen. Findet ihr das witzig, das zu machen? Ist das wirklich geschmacklos, dass die Privatperson Lindner heiratet in einer Zeit der Krise? Kann man das entkoppeln von seinem Amt Finanzminister? Wie seht ihr das?
Also mal von hinten die Frage beantwortet. Also natürlich kann der heiraten, auch genauso wie er Lust dazu hat und völlig entkoppelt von irgendwelchen Geschehnissen. Und ich finde es völlig unnötig, das da darum zu nerven und da diesen Tag zu versauen. Finde das auch nicht witzig.
Ja, was so die Humorebene angeht, muss ich sagen, da haben die Punks, die nach Sylt gefahren sind, um da die Chaos-Tage auszurufen.
Das ist lustig.
Das war witzig.
Ja.
Und das ist jetzt nochmal so der, so hinten dran noch, jetzt nerven wir noch den Finanzminister bei seiner Hochzeit.
Es ist so ein bisschen der zweite Aufguss desselben Gags und gegen so eine grundsätzliche Gesellschaftsschicht oder gegen so ein Verhalten von so einer Gruppe von Menschen, was man ja durchaus in Gänze ja auch verarschen sollte. Das finde ich lustig, dass die Punks da hinkommen und halt einfach rumnerven, während die sich da die Austern reinkippen. Das finde ich sehr lustig. Und da kann man, finde ich, auch mal so zwei Gruppen aufeinandertreffen lassen. Aber jetzt halt irgendeine Privatperson oder noch mehr jemand, der sowieso schon irgendwie da im Fokus steht und für den ist es ja auch, also hoffentlich ein schöner Tag. Und das finde ich, das gehört sie nicht. Finde ich unanständig und deswegen auch nicht witzig. Und das würde ich nicht machen.
Ich finde auch, also finde eigentlich ein gutes Beispiel.
Ich würde nicht hinfahren und mit Dosenbier werfen. Würde ich nicht machen.
Es ist ein gutes Beispiel, auch finde ich dazu, wie wir mit, sag ich mal, ganz bildzeitungsmäßig mit unseren Politikern umgehen. Weil ich zum Beispiel würde jetzt niemals im Leben die FDP wählen. Da wird mir eher das Ei abfaulen, was ich gerade im Nacktclub raus habe hängen lassen. Aber ich finde trotzdem, auch wenn ich mit den politischen Ansichten wenig gemein habe, muss man doch anerkennen, dass hier eben ein Unterschied besteht zwischen demjenigen, der Finanzminister ist, weil demokratisch an dieses Amt gekommen ist, muss man doch unterscheiden zwischen dem Privatmann, der sich entscheidet zu heiraten. Und das kann er doch so mondän auf Sylt machen. machen, wie er möchte. Ist doch eigentlich, das kann uns doch scheißegal sein. Was würde es uns helfen, auch politisch? Was wäre das für ein seltsames Zeichen? Weil auch das lese ich immer wieder, dass es praktisch ein falsches Zeichen ist, in dieser Zeit jetzt mit Austern auf Sylt zu heiraten. Das geht doch niemandem was an, wie der Mann heiratet. Und was bringt es mir als Wähler, wenn der jetzt in Uckermark mit Klopsen heiratet? Ist doch scheißegal. Warum ist das überhaupt ein Thema? Und warum wird hier das Privatleben von jemandem so zum Symbol auserkoren, wo man dann noch so witzige Gags macht, die auch, finde ich, auch da muss man überlegen, hat das noch was mit Humor überhaupt zu tun, jetzt so eine Veranstaltung zu stören? Ja? Also ich finde, man kann da echt mal drüber reden, ist das noch in Ordnung und was laden eben Politiker sich an Verantwortung auf und inwieweit ist es überhaupt legitim, deren Privatleben so in die Öffentlichkeit zu zerren?
Ja, vor allen Dingen zwei Sachen. Also zum einen jetzt auch einfach mal so, der Gag ist halt eigentlich durch. Das ist der zweite Aufguss desselben Gags. Das ist schon mal die erste Sache. Deswegen kann man das schon mal, kann der weg.
Humor auf der Retro-Schiene.
Ja, Retro-Schiene. Retro. Genau. Kann man bei RTL nochmal machen. Aber ansonsten, habe ich auch so den Eindruck, wenn man vor allen Dingen jetzt mal, ich meine, es war jetzt lange, konnte man sowieso gar keine Feiern machen, man konnte nicht groß zusammenkommen und da finde ich ja auch, hat man als Politiker nochmal eine besondere Verantwortung, dass man also in pandemischen Zeiten jetzt auch nicht das maximal Erlaubte ausschöpft vor der ganzen Welt. Ne? So, ich kann mich daran erinnern, auch da hat der, auch Christian Lindner, und das finde ich dann auch gar, also eher nachvollziehbar mal ein Thema, als er, was war das denn, irgendein Honoralkonsul da mal so ein bisschen zu doll in den Arm genommen hat vom Borcherts, in so einer Zeit, wo man das irgendwie nicht machen sollte, da finde ich die Vorbildlichkeit eines Politikers schon noch größer als von allen anderen und so, aber was er eben auch dann hatte, wie jeder andere auch, da war Corona, dann war dies, dann war das, und ich glaube, bis man darauf wartet, dass in dieser Betrachtungsweise die Welt wieder normal ist. So, wann war sie es jemals? Niemals, ja. Es gibt immer größere Ausschläge und so, aber dass man irgendwie das Gefühl hat, so, jetzt ist gerade alles so gut, jetzt muss ich nirgendwo auch nicht gedanklich oder symbolisch verantwortlich sein und Verantwortung übernehmen. Jetzt wird geheiratet, also da kann er lange warten.
Vor allen Dingen, wer will denn auch in der Welt, die man sich da züchtet, auch durch diesen, in Anführungsstrichen, Humor, wer will denn da noch Politiker werden, wenn du dich dann da so rechtfertigen musst für deine privatesten Entscheidungen, also wen du wo, wann heiratest? Das ist doch völlig absurd. Ich meine, da musst du dich am Marktplatz mit Eiern bewerfen lassen. Du hast den ganzen Tag Sicherheitsteams um dich herum. Deine Familie wird bewacht. Deine Frau kann vielleicht ihrem Job nicht mehr nachgehen oder deinem Partner. Das ist doch eh schon alles Wahnsinn, was man da auch erwartet von den Leuten.
Aber ist es vielleicht auch so, habe ich mir überlegt, dass er den Bundeskanzler eingeladen hat, damit er praktisch auch Geld spart beim Rest vom Sicherheitsaufwand.
Das stimmt.
Weil der Bundeskanzler kommt, dann ist natürlich, da stehen dann natürlich nochmal ein paar mehr Typen und sperren da alles ab. Das ist ja ein halber G7-Gipfel, ne? Wenn der Bundeskanzler dann kommt. Ja. Also da würde ich auch sagen, lohnt das jetzt, den einzuladen und so? Aber die Rechnung geht auf. Ne?
Wir könnten den Olaf jedes Mal zu Late Night Berlin ins Publikum setzen.
Ja, dann werden da sofort so Hollandgitter aufgestellt und vorher gehen die Hunde durch.
Und die Leute können irgendwie so die Mäntel entgegennehmen von den Zuschauerinnen.
Ja, finde ich gut.
Ist gut.
Ja, gute Idee, oder?
Ja.
Dass wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie kein gutes Sicherheitskonzept, vielleicht auch für dieses Konzept, wäre eine Idee gewesen für dieses Festival, über das wir gesprochen haben. Weißt du, was abgesagt werden musste, weil die nicht genug Sicherheitsleute hatten?
Oh ja, richtig. Einfach
das?
Olaf
Plus?
Scholz einladen.
Einfach
genau.
Olaf Scholz, Headliner.
Puls, ja.
Puls-Festival. Olaf Scholz, Headliner. Dann hast du direkt oben drüber die Luftwaffe. Und dann kannst du da deine Party feiern.
Das ist geiler als Rammstein.
Natürlich.
Wenn da die Luftwaffe drüber fliegt, während Olli Schulz. Nee, Olaf Scholz.
Ja, und dann bei Olli Schulz kommt nicht die Konrad Adenauer. Ja? Aber das wäre doch toll, oder? Unten singt Olaf Scholz sein Lieblingslied als Headliner, so ähnlich so mit derselben Begeisterung wie die Feuerwehrkapelle bei Wacken, wird das also entgegengenommen und oben dreht die Konrad-Adenauer-Achten, bis vorbei ist.
Vielleicht kann man das auch so in Heiligen Damm machen oder so, wo auch so die Infrastruktur schon ein bisschen vor, dann macht man da ein Festival. Rock am Heiligen Damm.
Ja, Rock am Damm.
Rock am Damm.
Ja. Bis der Damm reißt.
Ring am Damm.
Ja, finde ich eine schöne Idee, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen was gelesen und dachte ich, das ist eigentlich schade, dass das nicht mehr so ein Riesending ist, weil wir haben uns ja nicht immer nur mit so einem Quatsch beschäftigt, sondern es gab ja auch mal einen großen Hype, der dann tatsächlich das bis in die Sportsbars in Amerika geschafft hat, in der Übertragung, obwohl nun alles andere als eine fesselnde Dynamik ausgeht von diesem Sport, nämlich das Spiel der Könige. Das war ja irgendwann mal ein Riesending. Ist es jetzt auch wieder? Es gab jetzt ja auch wieder
Moment mal, was ist das Spiel
Schach
der Könige?
Ja, Schach natürlich.
Ach so.
Ja. Was war das Spiel?
Ich dachte Onani.
Bitte, was sagst du?
Ich dachte Onani.
Das ist das Spiel der Könige, genau.
Aber,
also, es ist so, dass jetzt natürlich auch durch diese Schachserie, die jetzt nochmal aufkam, ist nochmal so ein Hype entstanden und so weiter. Aber das war ja mal was anderes, weil es so als stellvertretend galt für die zwei Mächte, die gegeneinander angetreten sind. Und da gab es also Schachweltmeisterschaften im Kalten Krieg 1972. Und das war ein Hype und eine wahnsinnig interessante Geschichte drumherum. Nämlich, das war also traditionell in sowjetischer Hand. Und dann hatten aber die Amerikaner aus irgendeinem Grund einen Verrückten gefunden, der sehr gut Schach spielen konnte. Und der Typ war ein sehr guter Schachspieler. Bobby Fischer hieß der. War aber auch super verrückt. Und diese Geschichte ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es ging darum, dass 1972 der amtierende Schachweltmeister Boris Spassky, ich glaube, so spricht man es aus, war ein Russe. Und gegen ihn, also dieser Bobby Fischer, antreten sollte. Der Boris Spassky galt auch als geselliger Typ, war ein netter Kerl, war gerne, ließ sich feiern und war gerne mit Leuten umgeben, war zurechnungsfähig und auch vom dann Regime natürlich propagandistisch gut einzusetzen, weil er also die auch intellektuelle Überlegenheit damit so ein bisschen dargestellt hat. Ne? Das schafft niemand aus der ganzen westlichen Welt gegen ihn und die Großmeister, die hinter ihm stehen, anzutreten und so. Und dann kam dieser Bobby Fischer, der also super bekloppt war und erstmal überhaupt gar nicht antreten wollte. Hat dann gesagt, er macht es nicht. Und dann gab es in Reykjavik die große Weltmeisterschaft, sollten 24 Partien sollten gespielt werden. Alle waren da, alle Politiker, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, wirklich Delegationen vom Außenministerium saßen da auf beiden Seiten und da wurde dann die intellektuelle Welt bewertet anhand der Talente von diesen zwei Leuten. Der Spassky saß dort, hat gesagt, jetzt kann es losgehen, aber in New York, in seiner Wohnung saß Bobby Fischer, hatte sich dreimal schon einen Flug gebucht, ist zweimal schon zum Flughafen gefahren, aber dann doch nicht eingestiegen, wollte es nun zum dritten Mal, kurz bevor, also die letzte Möglichkeit, jetzt noch nach Reykjavik zu kommen, ist dahin gefahren, hat einen Reporter gesehen am Flughafen, ist wieder umgedreht, hat sich wieder in seine Bude gesetzt und hat gesagt, ich komme nicht.
Aber es ist erwiesen, dass der gut war im Schach.
Der Moment, es geht ja noch weiter, ja. Okay. Er war nicht schlecht und hat dann gesagt, er kommt nicht und so und dann haben natürlich die ganze Welt, also der Stuhl blieb leer, es waren alle da. Der Stuhl blieb leer. Es war eine Zeit vor Handys, man konnte ihn nicht erreichen, der hat die Klingel ausgestellt und weg war er. Und dann wollten natürlich trotzdem alle das machen und irgendwann hat Henry Kissinger persönlich bei ihm angerufen und hat gesagt, lieber Mr. Fischer, fahren Sie doch bitte nach Reykjavik und machen Sie das. Dann hat er gesagt, ja, mir ist das Preisgeld aber zu niedrig. Es gab irgendwie 125.000 Dollar oder Euro. Und dann hat sich da noch irgendein Millionär gefunden, der gesagt hat, komm, ich lege noch was drauf. Und da waren es irgendwie 250.000 so ungefähr. Dann hat er gesagt, gut, okay, Henry Kissinger ruft an, das Preisgeld ist gut, ich komme jetzt vielleicht doch. Dann ist er irgendwann nach einem langen Hin und Her tatsächlich da dann angereist, hat sich dann vor Ort über alles beschwert, alles war schlecht, der Stuhl
Guter
war
Mann.
Schlecht, das waren Steinfiguren, das darf auch nicht sein und das Licht ist scheiße und überhaupt der ganze Raum, hier wäre keine gute Belüftung und so weiter. Hat sich also, und der andere saß da ganz geduldig wie Stein. Und ja, die haben dann tatsächlich, also man kann sich ja mal so ein bisschen in das Thema einlesen, weil dann gab es eine sehr, sehr spannende weiteren Verlauf. Das kann ich nicht in jedem Detail erzählen, ist aber super spannend tatsächlich. Er hat die erste Partie dann grandios verkackt mit einem idiotischen Fehler. Die haben die Leute ihm fast eine Strategie unterstellt, weil es so dumm war, der Fehler, den er gemacht hat. Dann ist er zur zweiten gar nicht angetreten, weil er keinen Bock mehr hatte. Die hat er dann also auch verloren faktisch. Dann stand es also schon eigentlich 2-0 für den anderen. Und dann kam er, und das darf ich verraten, sensationell zurück. Bobby Fischer, der super Verrückteste, den es je gab. Und hat es dann, und das wurde dann übertragen in die Sportsbars, die Leute haben sich damit auseinandergesetzt. Es war ein riesen Schachhype, alle haben drauf geschaut. Und er hat es tatsächlich dann, um es ein bisschen kompakter jetzt zu erzählen, geschafft, den zu schlagen. Und war dann jahrelang Schachweltmeister, musste dann irgendwann den Titel wieder verteidigen, hat dann aber gesagt, er hat keinen Bock mehr. Und ist einfach nicht hingegangen. Und deswegen hat er diesen Titel wieder verloren, ist dann auch total abgedreht und endete irgendwann als Holocaust-Leugner obdachlos unter der Brücke. Und ist also noch viel verrückter geworden als zu diesem Zeitpunkt. Aber war ganz kurz die große außenpolitische Hoffnung 1972 der intellektuellen westlichen Welt. Bobby Fischer, also dieses ganze Was er dann geworden ist, sehr zweifelhaft, sehr, sehr zweifelhaft. Und was er vorher war, auch schwierig. Aber diesen ganzen Vorgang, wenn es irgendwo dazu Literatur gibt, in der letzten Zeit war ein großer Artikel darüber, aber da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was man darüber erfahren kann. Wenn man sich ein bisschen da hinein begibt in das Thema, kann ich nur empfehlen. Es ist sehr, sehr unterhaltsam.
Du sagst ja, das hatte seine große Zeit da während des Kalten Krieges, ne? Mhm. Und hat die Sportsbar gefüllt und so. Mhm. Und natürlich, mit unserem Gespräch von vorhin, muss ich die Frage stellen, ist die Zeit reif für das große Promischachspielen auf RTL?
Naja, da muss man...
Pietro Lombardi versus Paul Janke.
Naja, ich sag ja, da haben wir Personalprobleme. Ne? Also, naja. Verrückte haben wir genug.
Können ja auch nicht Turmspringen
machen.
Selbst
ein Holocaust-Leugner wird man irgendwo auftreiben, aber können die Schach?
Ist das nicht egal? Es geht doch um Retro. Hast du Damen-Gambit eigentlich geguckt?
Nee, habe ich nicht gesehen. Nee.
Das musst du gucken. Und ich würde ja, also ich glaube, man kann diese Serie, also kurz erklärt, Netflix-Serie ist auch schon was älter, aber geht um ein junges Schachtalent, die aber, sagen wir mal, psychologische Probleme hat und aber gleichzeitig schafft es die Serie halt perfekt, den Reiz von dem Spiel, die Herausforderungen von dem Spiel, die Spannung, die auch in dem Spiel steckt, perfekt zu transportieren. Und man bewundert die Schachspieler da, also es hört nicht auf und ich glaube, man kann diese Serie nicht gucken, ohne dass man zu Amazon geht und sich ein Schachbrett bestellt. Naja. Es ist nicht möglich. Du musst Schach spielen dann währenddessen.
Vielleicht ist es was. Vielleicht können ja Joko und ich uns zum Beispiel von Großmeistern trainieren lassen.
Mhm.
Ne? Also dass wir wenigstens mal so eine, ich sag mal, eine tolle Eröffnung mal spielen. Und dann gibt es halt, in 24 Partien, da sind also die Samstage gerettet bei ProSieben. Da fangen wir Ende August mit an, das geht dann bis kurz vor Weihnachten.
Was für ein Nachmittag. Den Nachmittag, ey.
Zwischen TAF und hier Big Bang, ey.
Ja. Jeden Tag eine Partie, eine Woche lang. Ist doch geil.
Ja, aber die gehen dann ja, also wenn Juck und ich uns da richtig reinknien, wenn wir jetzt so Schachtypen werden, dann brauchen wir da ja 5 Stunden pro Partie.
Oh, könnt ihr irgendwie, ist das was für 15 Minuten?
Nee, 5 Stunden. Gott.
Ja, scheiße, dann machen wir wieder sowas Langes.
Twitch,
aber,
Let's play mal anders.
Juck und Klaas spielen Schach. Ich bin dafür. Komm, jeden Abend nachthaft.
Man muss ja nicht alles filmen, Schmitty, ne? Ihr könnt ja gerne mal Schach spielen, aber man muss das ja gar nicht filmen.
Aber wir könnten
ja, aber was denn sonst?
Einen Schachhype auslösen.
Ja.
Ja, gut, aber wer spielt dagegen wen, ne?
Also, wird schon ganz feuchte Hände vor froher Erwartung.
Ja, das ist vielleicht nach Dart, ist das die große nächste Nummer, ne?
Ey, was gab's da nicht alles, ne?
Ja. Egal, aber mich hat einfach also es klingt fast, wenn man sich das durchliest, klingt das wie so eine Utopie, dass wirklich so die Bevölkerung in den Bann gezogen war von diesem Duell. Das klingt fast eigentlich, als würde man sich einen Film anschauen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass von so einem Spiel und von so etwas so viele Menschen, denen man das vielleicht jetzt nicht zutraut, dass sie Schachfans sind, so ergriffen sind. Aber es war natürlich stellvertretend für etwas und es war so ein Kräftemessen auf einer Ebene, die ich total okay finde. Und die waren dann auch übrigens, so verrückt der war, der Bobby Fischer, der ist dann irgendwann recht jung gestorben. Und der Boris Spassky, also der sein Kontrahent, der Russe, der danach auch, als er wieder zurückkam, so ein bisschen in Ungnade fiel, natürlich.
Weil er verloren hatte.
Ja, genau. Der war dann nicht mehr so der Untermieter bei Gorbatschow.
Mhm.
Ne, also war jetzt nicht die Nummer 1 im Staat. Hatte aber immer noch einen freundschaftlichen Kontakt zu dem Bobby Fischer. Einer der wenigen, der zu ihm durchdrang, offenbar noch. Und er hat dann auch tatsächlich geschrieben, mein Freund ist gestorben, als der dann weg war.
Bist du in so ein Rabbit Hole da gefallen? Hast den Zeitartikel eindeutig. Und dann hast du YouTube die ganzen Videos dazu angeguckt?
Ich habe komplett angefangen, alles rauszufinden, was man rausfinden kann. Ja, genau, weil das so interessant ist und das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich interessant.
Das ist bei Damen-Gambit ist es auch, du guckst auf einmal YouTube-Videos von Schacheröffnungen. Ja. Du guckst dir irgendwie die großen Partien, du weißt auf einmal, wer Magnus Carlsen ist und was seine Megaskills und so. Ja. Das ist doch wahnsinnig und ist doch mega geil, dass eine Serie das schafft.
Ja, genau. Ja. Und es ist auch so, jetzt hört man ja auch immer mal wieder, ne? Also da merkt man auch so die Bedeutung immer noch. Jetzt gerade zur aktuellen politischen Lage wird ja auch Garry Kasparov immer mal wieder laut, ja, und dann merkt man also, was der dann doch noch für eine Stimme hat, ne? Und wahrscheinlich ist gar nicht mal so unwichtig ist und es ist ganz anders nochmal auch auf die russische Bevölkerung einwirkt, wenn der was sagt. weil der natürlich in irgendeiner Form ein Stolz darstellt mit dem, was er kann.
Apropos Verrückte, ich hätte auch noch was. Ich bin nämlich auch in so ein Rabbit Hole gefallen.
Na? Bin gespannt.
Es ist der Klassiker unter den Verrückten, ne? Ich hab's dir geschickt, Lars, du wirst es nicht angeguckt haben, aber das verstehe ich. Aber deswegen erkläre ich dir kurz, was passiert.
Was habe ich nicht angeguckt? Ich guck also, alles an, was du schickst.
Ja, das war ein bisschen zu lang. Also es gibt auf YouTube gibt es eine Analyse von einem Oasis-Konzert aus dem Jahr 2000. Und die spielen, aha, Oasis spielen zwei Abende in Wembley. Sie sind auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Es ist wirklich, mehr Hype geht nicht. Das ist so die neuen Beatles. Und die beiden Gallagher-Brüder hatten aber schon ein bisschen Knies. So, also die waren vorher schon auf Tour, da wurde Noel, da haben sie sich aufs Maul gehauen, weil Liam über Noels Kinder gesagt haben, die sind ja vielleicht gar nicht von dir und so. Da haben sie sich da im Tourbus verprügelt. Liam wurde ist nach Hause gereist von der Tour und wurde dann einfach wortlos ersetzt durch irgendeinen Studiomusiker. Und dann wurde die Tour da weitergespielt. So, und dann haben sie sich aber wieder zusammengerauft und gesagt, Wembley, wir machen jetzt nochmal hier den Karrierehöhepunkt. Und das gipfelt, das sind zwei Abende, an dem gespielt wird. Und am zweiten Abend nehmen wir gleichzeitig noch das Live-Konzert auf und bringen eine Live-CD raus oder ein Live-Album dazu. Also da muss alles sitzen, da muss die Perfektion. Und dafür haben sie sich auch wieder zusammengerauft und Noel und Liam wieder zusammen auf der Bühne, 90.000 Leute im Stadion, alles war bereit. Erster Abend, Freitag, perfekt. Also es lief alles wieder gut, alles, was man an Oasis geliebt hat, war hier vorhanden, die Leute singen mit und die Brüder waren lustig.
Liam Gallagher hat einen Schellenkranz auf dem Kopf und singt in gebückter Haltung von unten in das nach unten gerichtete Mikrofon rein, Hände auf dem Rücken. Das
exakt,
ist
so Sonnenbrille auf und ne, irgendwie mit einer spaßigen Arroganz stehen die da auf der Bühne und machen einen Hit nach dem anderen. So. Dann ist Liam wohl nach Hause gefahren, nach dem Konzert beseelt und kam in seine Villa und die Villa war komplett leer. Weil seine damalige Freundin, ich habe den Namen vergessen, ist irgendein Supermodel, die haben sich in der Zeit scheiden lassen und sie hat alles aus dem Haus rausgeholt. Vom Computer bis zur letzten Lampe, jede Unterhose, da war nichts mehr. Das war einfach ein komplett leeres Haus. Das war nach diesem ersten Konzert und dann saß er die Nacht in dieser leeren Villa und fand sein Leben gar nicht mehr so gut. Und mit diesem Mindset, ja, hat er dann den zweiten Abend angegangen. Und da sollte ja das Live-Album recorded werden.
Das wird er doch sicher professionell einfach angegangen sein, oder? Ich meine, es ist ja eine enorme Erwartung auf ihm gewesen.
Mhm. Also, er hat dann, und das wird in diesem YouTube-Video, das kann man auf YouTube finden, wird das von jemand so analysiert, der sich auch die Mühe gemacht hat, so Stimmen rauszufiltern. Also man hört, was Noel Liam zuflüstert und sowas, ne? Und das wird dann untertitelt, dann siehst du, was der dem während den Liedern sagt oder was der so zwischen den Liedern ihm mal zuruft. Also es kommt, also der Abend beginnt, Opening, Liam kommt raus, zeigt erstmal allen 90.000 den Stinkefinger, rülpst ins Mikrofon, ist stürzbesoffen, hat irgendwie 4 Promille und beginnt mit einer 10-minütigen Hasstirade aufs Publikum, auf Wembley, das ist ein Shithole hier und dies und das, ne, ist der letzte Scheiß und ihr seid super dumm, dass ihr hier überhaupt seid, ihr wollt hier und diese Hits, die sind aber auch alle scheiße. So, also so eine Hasstirade. Dann muss sich Noel schon mal entschuldigen, sagt ja, was er eigentlich sagen will ist, wir freuen uns sehr auf jeden, der hier gekommen ist, ne, und er macht halt wirklich so den Moderator daneben und er sagt, you fucking wanker, so, ne, beschimpft er seinen Bruder wieder, dann geht's los und wie gesagt, Live-Album soll recorded werden, erster Hit, und der baut seine, sagen wir mal, die schlechten Gefühle mit seiner Frau live in das Lied ein. Also es geht dann nicht mehr der Originaltext, sondern es singt darüber, du Scheiß hast mir alle Möbel aus dem Haus geholt und singt das dann auf Wonderwall drauf. So. Und dann sagt Noel immer wieder, mein Gott, jetzt reiß dich mal zusammen.
Mach doch nichts und aufhebens.
Ja, und das flüstert er ihm so zu und dann macht sich Liam wieder über Noel lustig, dass der gar nichts kann. Hat ein Jahr, hat er nur von seinem Geld gelebt, weil er war zu faul, um auf Tour zu gehen, beschimpft ihn da. Die haben ihn rausgeschmissen. Ne? Und was dann wirklich crazy wird, es gibt genau wie während des ganzen Sets gibt es zwei Lieder, die gut sind. Da ist Liam hinter der Bühne und besäuft sich, während Noel singt, ich weiß gar nicht mehr, Don't Look Back in Anger singt Noel zum Beispiel und das singt, steht allein auf der Bühne. Die sind recordable. So. Mhm. Und den Rest mussten die alle später aus Konzerten aus Japan, mhm. aus der ganzen Welt zusammenklauben, damit da dieses Live-Album Wembley da entsteht.
Ja.
Und was mich da auch so hart, wenn du das guckst, du siehst, Liam merkt, sein Bruder ist kurz davor, ihm alle Zähne auszuschlagen. Ne? Der schämt sich zu Tode, sagt in späteren Interviews auch, das war der Low-Punkt der gesamten Karriere. Danach wollte er nie wieder Musik machen und so weiter. Und Liam merkt das natürlich, geht dann auch so hin, während dem Lied und leckt ihm so die Wange ab flüstert ihm während dem Song so Sachen ins Ohr und sagt, du kannst nichts, du bist nichts, wir dulden dich hier nur, die hassen dich alle. Und so, solche Sachen während des ganzen Konzerts. Das ist so unfassbar, guckt euch das an. Das ist, du möchtest dem auf die Schnauze hauen und gleichzeitig denkst du dir, that's Rock'n'Roll. Und irgendwie solche guten Stories. Und wenn du dann in so ein Rabbit Hole fällst mit so Interviews von Liam Gallagher, wie er dort sich, das ist also halt einfach wahnsinnig
witzig. Es ist einfach herrlich, ne? Also alleine, ich weiß noch, dass Liam Gallagher hat mal über Franz Ferdinand gesagt, wie er die findet. Und hat er gesagt, right said Fred in suits. Und er hat gesagt, wie geht's dir denn, Liam Gallagher? Hat er gesagt, I wanna piss fuck you on the moon.
Ja.
So geht's mir. Ja.
Also ihr beiden müsst versprechen, sowohl die Schachstory als auch diese Story, die müssen wir mal in die Shownotes packen, oder? Den Zeitartikel und auch dieses YouTube-Video, weil das muss ich sehen. Dafür habe ich genau Urlaub, um mir das später noch anzuschauen. Ja.
Ich habe mal Oasis interviewt. Liam Gallagher und Noel Gallagher bei irgendeinem Festival, und es waren ein bisschen besondere Umstände, weil man ja nicht so ganz gut versteht, was sie sagen. Ich
wollte gerade sagen, wie hast du sie verstanden?
Ja, nicht so gut. Also ich habe irgendwie was gesagt, ich war 11 Jahre alt oder so und habe den so zitternd so ein Mikrofon hingestellt, Herr Wäscher, was halten Sie von Atomkraft? Und die haben halt irgendwie, ja, ich kann ja, wenn man kommen zu einer Hatschen oder Art, ich kann helfen euch, ne? You would have got to go, you know? We just light up a cigarette, you know, and pyrotechnics, ne? Ja, klar, bitte was? Und man konnte also nur Fragen stellen, wo sich die nächste Frage nicht auf die gegebene Antwort bezog, weil schnell wird das, der war noch Knäs, ne?
Oh, great.
Ja, und dann habe ich immer gesagt, okay, interesting, Mr. Gallagher. So, what do you like about the singing on the stage? Und im Hintergrund haben also zu einem Überfluss auch noch Rammstein gespielt. Das war so bei so einem Festival und da, ja, das war wirklich, also hinten hast du das Gefühl, da zündet einer so alle 10 Sekunden eine Flak. Ja, und ich musste da vorne verstehen, was die dann da sagen. Und dann habe ich die tatsächlich irgendwann in meinem, also da brannte und knallte es die ganze Zeit, dann habe ich die irgendwann gefragt, ob sie vielleicht auch mal drüber nachdenken, eine ähnliche Pyrotechnik-Show wie Rammstein irgendwann mal auf die Bühne zu stellen, ob das nicht was wäre für Oasis.
Ja.
Und dann haben die gesagt, maybe light a cigarette. Und das war, glaube ich, das höchste der Gefühle, wenn es um Pyrotechnik geht bei Oasis. Schön eine Qualm und das dann in die Seiten stecken, so die brennende Zigarette.
Es gibt eine ganz neue Protestform von Klimaaktivisten, von der ich selber im Grunde Opfer geworden bin. Also nach auf die Straße kleben hat man das Game jetzt ein bisschen abgesteppt. Es wird jetzt subtiler. Ich bin hier nach Mallorca mit einem sogenannten Billigflieger geflogen. Und ich glaube, also ich kann mir nicht anders erklären, als dass es eben eine neue Protestkultur ist. Man setzt jetzt absichtlich, um Leuten den Spaß am Fliegen komplett zu verderben, setzt man 10, 20 bis 30-jährige Männer in jeden Flieger, der aus Berlin nach Mallorca abhebt. Und diese Männer sind so, sagen wir mal, charakterlich Kegelbrüder. Sicher aber auch mit unterschiedlichen Hobbys und Berufen. Und diese Männer versauen dir den kompletten Flug. Und ich muss sagen, Chapeau, das ist für mich die erste Maßnahme, über die man nicht einfach so hinwegsehen kann. Also was war passiert? Diese 10 Männer saßen alle im direkten Umkreis von mir im Flieger und so ein Flug von Berlin nach Mallorca dauert so etwa 2,5 Stunden. Und jetzt ist es so, also die werden nicht handgreiflich oder so oder die machen jetzt auch nichts Schlimmes, aber sie reden einen solchen Scheißdreck und vorrangig glauben sie, dass das, was sie sagen, entfernt, oder nee, sie glauben, das hat was mit Humor zu tun. Und sie sagen dann was und dann lachen sie wirklich wie besoffene Affen im Zoo. Und das führt dazu, dass allen im Umkreis, die 3 Gehirnzellen haben, denen schmilzt das Gehirn. Und als letzte Information aus diesem geschmolzenen Gehirn bleibt, ich will nie wieder fliegen. Und das ist wirklich fantastisch. Also da werden dann solche Witze gemacht wie, dann steht der eine Mann auf, um den anderen durchzulassen. Und dann sagt der eine Mann dann zur Stewardess, lassen Sie mal die junge Frau hier durch. Und dann lacht er so. Und der Gag war, um es nochmal praktisch für euch zu analysieren, dass es ein Mann war und keine Frau. und dass der eine Freund den anderen Freund aber als Frau bezeichnet hat. Und dann grölen alle und machen so und lachen sich tot. Dann der nächste Gag ist, dass sie praktisch Bier bestellen. Bestellen sie Bier. Und dann sagt die Frau, weil es ist einfach so, wenn du ein Bier im Billigflieger über den Wolken bestellst, dann kostet es halt nicht 1 Euro wie im Späti, sondern halt 4 Euro. Die Frau, ja, 4 Euro bitte, sagt er, ich wollte den Flieger nicht kaufen. Und also ne? Und dann natürlich alle Maske unten, ne? Und während und du kannst ja nicht, also im Flugzeug musst du ja angeschnallt sein. Du kannst nicht umhin. Also es gibt zwar Noise-Canceling bei hochwertigen Kopfhörern, aber diese Dummheit, die geht durch jedes Noise-Canceling durch. Das geht direkt ins Gehirn und das ist wirklich wie im Reaktor, der nicht mehr gekühlt wird. Es kommt zur Kernschmelze. Und deswegen muss ich sagen, also dieses Kapitel, was man da protesttechnisch jetzt eingeläutet hat, das ist wirklich die ganz große Kunst, liebe Klimaaktivisten. Ihr habt mich bald soweit. Also ich muss jetzt halt einmal irgendwann noch zurück am Ende vom Urlaub. Da hoffe ich einfach, dass ich die Idioten nicht verstehe, weil die dann Spanisch sprechen und nach Berlin zum Saufen wollen. Aber also das wird wirklich für lange Zeit mein letzter Flug gewesen sein.
Ja, das kann ich Horror. Nachvollziehen. Ja, habe ich auch gesehen.
Gibt's da Tricks?
Ja, da gibt's.
Kann man da was gegen tun?
Ja, man muss sich selber einfach auch so eine Kapitätsbinde umschneiden. Man muss ein Edding rausholen, hinten irgendwie Günther auf sein T-Shirt schreiben und einfach sich dazustellen.
Also deswegen habe ich immer einen Fensterplatz. Ich gucke dann stur aus dem Fenster, Noise Canceling, Kopfhörer auf, Mütze runter und ich versuche einfach, Herr, lass Abend werden. Ja.
Bei mir ist das tatsächlich dann so, ich weiß ganz genau, was passiert. Sobald man einmal die Maske ein ganz kleines bisschen runternimmt, weil man zum Beispiel was essen muss oder sonst was, ne, kommen die also sofort alle an, Joko! Hey Joko! Das ist jedes Mal so, ja. Und dann sage ich immer, ah ja, guck mal, den kennen sie. Ja. Das passt.
Horror. Das ist ein guter Protest. Aber
ja finde ich auch. Also das ist, glaube ich, next level. Pfiffig.
Die letzte Generation war anders.
Ich habe euch vorhin gesagt, wir werden uns Feinde machen und ich muss jetzt sagen, es war jetzt keine Kuschelfolge bisher, ne?
Eine Kuschelfolge? Ist das eine?
Also wir könnten eine große Liste machen, wo wir, wen wir alles beleidigt haben, ne?
Ja, wieso? Das stimmt ja überhaupt nicht. Also ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Das ist, du interpretierst ja immer so viel rein.
Ja, Pauschalurlauber hat er beschimpft gerade.
Ja, stimmt ja gar nicht. Stimmt ja gar nicht. Er ist doch der Pauschalurlauber. Guck mal, wie der da sitzt und da sein. Guck mal, ne, ich würde da auf Mallorca, guck mal über dich. Wir sehen ja dein Video da gerade. Du, da ist ein Bambusdach. Mhm. Also da würde ich mich nicht drunter setzen auf Mallorca, ne? Genau auf sowas haben die nämlich ihre Kippen geschnipst, die Kegelbrüder.
Naja,
das würde ich sein lassen. Nein.
Ist euch klar, dass es die letzte Folge der Summer Breeze ist?
Oh nee, wirklich?
Ja.
Und was ist dann?
Ja, dann ist wieder ganz normal Schuften angesagt.
Machen wir eigentlich Pause zwischendurch im Sommer?
Nein, natürlich nicht. Wir gehen dann wieder ins Bergwerk Podcast und es ist wieder, dann wird wieder Podcast gearbeitet. Wir haben jetzt 6 Folgen lang den Sommer zelebriert.
Das war jetzt unsere Pause oder was?
Das ist unsere Pause, ja.
Das war jetzt und die Pause ist jetzt vorbei. Und jetzt geht's wieder normal weiter. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Exakt.
Du, wir waren in Dubai, wir waren in Elden Ring, wir waren in Sylt, auf Sylt, wir waren in deinem Puff da heute.
Das war kein Puff, das war ein Laden zum Genießen, um mal ein Mensch zu sein wieder, als Prominenter, dass man nackt ist, dass man sich auch wieder fühlt und so und dass man mal so ein bisschen wieder so den Wind auf der Haut spürt und nicht immer nur im Paillettensack oder irgendwie die Glitzertreppe runtergeht. Das ist nämlich anstrengend für Prominente.
Ich wollte euch jedenfalls das Angebot machen, also ich könnte mir jetzt während ihr noch so ein bisschen rausplaudert, eine Badehose anziehen. Und dann würde ich hier die Tür aufmachen und dann könnte ich praktisch zum Abschluss der Summer Breeze so eine richtig geile Arschbombe im Pool machen.
Ja, das ist doch gut, dann mach das mal.
Aber du nimmst das Mikro mit, ja?
Ich nehme alles mit.
Okay.
Dann zieh dich
um. Aber ich muss mich noch umziehen.
Guck mal, vielleicht sehen wir dann wirklich heute nochmal dein Ei.
Oh, Gott sei Dank.
Das wäre doch was. Wäre das nicht ein schönes
Abschluss? Wollt ihr gerne mein Ei sehen? Ich kann euch das zeigen.
Zeig es mal her.
Warte, ich muss erstmal hier... Guck mal hier, das ist mein Ei.
Guck mal
weg.
Guck mal, das ist Schmitti egal, ne? Da wird nicht gewirkt.
Ich weiß nicht,
echt Ei ist ihm egal.
Ich kann es dir erklären. Ei. Das ist wie bei Blair Witch Project. Ich sehe ihn ja hier auf so einem Monitor und das hat nichts mehr mit einer Realität zu tun.
Das nimmt den Schrecken.
Ja, das nimmt mir den Schrecken. Ja.
Warte mal, wie ziehe ich mich jetzt um? Ich lege euch jetzt mal hier hin.
Boah, du kommst mir vor wie so ein YouTuber, der so ein What's in my room oder wie das heißt. What's in my
ich zeig ja gar nichts.
Eine Roomtour.
Also ich mache jetzt extra die Kamera, also ich muss mich umziehen. Ihr könnt jetzt hören, wie ich mich umziehe.
Okay.
Schmitti, ich muss mir extra neue Badehosen kaufen, weil ich die doch vergessen habe bei unserem letzten kleinen Spaßurlaub.
Ja, wieso? Hast du die nicht wiedergekriegt?
Nee,
Wie kann man denn Badehosen vergessen?
Die liegen jetzt bei mir im Schrank.
Ja, die hingen da an so einem Boot dran.
Ah ja. Na, wie du meinst.
So. Also das ist ein Entertainment, was wir da jetzt hören, wie er sich umzieht.
Ist das nicht gut?
Ruf eventuell
an. Zu Recht sind wir die drei, die über Fernsehsender auf RTL lästern.
Das machen wir mal auch.
Das ist nämlich die Unterhaltung.
Ja. Kannst du vielleicht noch so ein kölsches Lied draus machen?
Ah, die Tür geht nicht auf.
Guck mal, der hat auch einen Rüssel.
So, ach nee, hier. So. So, jetzt hört ihr das?
Ja. Guck mal, wie angsterfüllt Pfeife da sitzt, weil er wirklich denkt, Jakob springt jetzt mit dem Mikrofon da rein, ne?
Das kann, also jetzt bin ich am Pool. Mensch, ich hätte hier auch podcasten können, am Pool.
Nee, das ist zu laut.
Hört ihr das?
Das sind Klapperschlangen.
Hier gibt's einen Esel.
Dann machst du jetzt endlich mal.
Ja, soll ich jetzt, ich weiß nicht, ob es schon vorbei ist, ja, weil toll. Ich höre euch ja dann nicht mehr.
Nee, mach.
Ich springe jetzt.
Sei noch alles lieber, alles okay. Gut und so.
Alles lieber, alles gut.
Und lass Geronimo weg, damit nervst du mich.
Schön. Womit nerv ich dich?
Mit Geronimo. Immer wenn er ins Wasser springt, schreit er Geronimo.
Okay, das mache ich diesmal nicht, Schmitty.
Okay.
Geronimo!
Na gut, danke.
Oh, Ende. Mein Ei! Jetzt habe ich kein Ei mehr!
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.